Herzlich willkommen in meinem Fühlraum. Mein Name ist Claudia Riedelhammer und ich freue mich sehr, dass du heute wieder hier bist. Am Ende der letzten Folge habe ich dich gebeten, mir zu schreiben, mir zu sagen, welches Thema ich als nächstes für dich fühlbar machen darf. In über 100 Mails ist mir klar geworden, es ist die Angst, die ihr beleuchtet haben wollt. Die Angst, die sich mit der Liebe in unser Leben schleicht. Denn wer liebt, wer sein Herz für einen anderen Menschen öffnet, läuft nun einmal Gefahr, verletzt zu werden. Bevor ich dir erzähle, warum es heute geht, möchte ich gemeinsam mit dir kurz innehalten. Vielleicht sitzt du gerade im Auto, vielleicht bist du zu Hause auf der Couch, vielleicht gehst du gerade irgendwo spazieren. Wo immer du bist, atme tief ein und wieder aus. Noch einmal tief einatmen und lange wieder ausatmen. Gut, jetzt bin ich bei dir. Heute beginnt eine neue Reihe. Drei Folgen, die zusammengehören. Drei Ängste, die mit Liebe zu tun haben und die mir aus euren Mails am stärksten entgegengeklungen sind. Die Angst vor der Liebe. Die Angst, es nicht wert zu sein, geliebt zu werden und die Angst, die Liebe wieder zu verlieren. Drei Schichten, drei Bewegungen derselben Angst. Heute bleiben wir bei der ersten Schicht, bei der Angst vor der Liebe. Ich möchte dich an einen Ort mitnehmen. Stell dir ein Café vor. Nachmittag, die Sonne fällt schräg durchs Fenster, Kaffeetassen klirren leise, irgendwo im Hintergrund lacht jemand. Du sitzt mit einem Menschen an einem kleinen Tisch, einem Menschen, der dir etwas bedeutet. Ihr redet über Alltägliches, nichts Besonderes. Und dann legt dieser Mensch fast beiläufig seine Hand auf deine. In dem Moment, in dem diese Hand dich berührt, passiert etwas in dir, etwas Flüchtiges, etwas, das von außen niemand sehen würde. Deine Schulter zieht sich leicht zusammen, dein Atem wird flacher und irgendwo in deinem Bauch entsteht der Reflex, deine Hand wegzuziehen. Du weißt nicht, warum. Du magst diesen Menschen. Du willst seine Nähe. Du hast dir seine Nähe vielleicht schon lange gewünscht. Und trotzdem zuckt da etwas in dir zurück. Und das ist die Angst vor der Liebe. Sie ist leise, fast behutsam. Sie zeigt sich nicht in großen Dramen, sondern in kleinen körperlichen Bewegungen, die du oft selbst nicht wahrnimmst und schon gar nicht verstehst. Ich weiß nicht, ob du genau diesen Moment kennst. Bei dir ist es vielleicht ein anderer. Das kurze Zögern, eine Nachricht sofort zu beantworten. Die leise Erleichterung, wenn ein Date abgesagt wird. Das innere Wegdrehen, wenn jemand dir zu direkt in die Augen sieht. Wenn dir gerade beim Zuhören irgendwas wehtut, wenn dein Atem sich verändert, wenn etwas in dir Ja sagt, dann möchte ich dir eines sagen, du bist damit nicht allein. Das ist der Stoff, aus dem diese Folge gemacht ist. In der Psychologie wird diese Angst manchmal Philophobie genannt. Ein sperriges Wort. Ich verwende es nicht gerne. Es klingt nach Diagnose und die Angst vor der Liebe ist keine Krankheit. Sie ist eine Spur in uns, die Spur von etwas, das einmal nicht sicher war. Ich möchte dir jetzt etwas aus meinem eigenen Leben erzählen, weil ich sonst zu sehr im Allgemeinen bleibe und weil dieses Thema nicht allgemein ist. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, in dem es finanziell an nichts gefehlt hat. Meine Mutter und meine Großmutter haben mich mit den schönsten Kleidern ausgestattet. Ich bekam das schönste Fahrrad und später eine funkelnagelneue Vespa. Geschenke gab es zu jedem Anlass und manchmal auch ohne Anlass. Diese Geschenke haben sich oft seltsam angefühlt. Als ich älter wurde, erkannte ich, es fühlte sich für mich an wie Schweigegeld. Oder Bestechungsgeld, als würde ich mit Geschenken dafür belohnt, brav zu sein, angepasst. Und das lag mir nicht. Und so gab es Schläge, Liebesentzug. Meine Mutter liebte es, mich mit tagelangem Schweigen und Ignoranz zu strafen, wenn ich mal wieder zu laut und zu unbequem war. In meiner Ausbildung zum Coach erkannte ich alles ganz klar und habe ein Wort für mich dafür gefunden, für mein Aufwachsen. Ich war wohlstandsverwahrlost, so wie viele Kinder aus reichem Hause. Das beschreibt eine Kindheit, in der ein Kind emotional verwahrlost aufwächst, obwohl materieller Wohlstand da ist. Wohlstandsverwahrlost. Das klingt hart, aber es beschreibt genau, was ich meine und was ich gefühlt habe. Ich hatte alles, nur nicht das, was ich gebraucht hätte. Die Liebe kam in Form von Dingen, getarnt als Geschenke. Nur Geschenke waren nicht meine Sprache. Denn wonach ich mich sehnte, war Zärtlichkeit, liebevolle Worte, warme Blicke. Ich weiß nicht, ob du dich an die Folgen erinnerst, in denen wir über die Sprachen der Liebe gesprochen haben. Geschenke sind eine davon, eine sehr schöne. Aber wenn Geschenke nicht deine Sprache sind, dann fühlst du diese Liebe nicht, auch wenn jemand sie dir schenkt. Ich habe die Liebe meiner Mutter und Großmutter nicht gehört, nicht gesehen, niemals gespürt. Nicht, weil sie nicht da war, sondern weil sie in einer Sprache kam, die ich nicht verstanden habe. Und dann waren da noch zwei Sätze. Sätze, die gefühlt mein ganzes Leben lang wie ein Echo in mir klingen. Zwei Sätze, die mich durch meine Kindheit begleitet haben. Ich hebe sie heute ungern hoch, aber wir sind hier, um ehrlich zu sein. Ehrlichkeit ist unumgänglich, wenn du verstehen willst, was da in dir arbeitet. Meine Mutter hat sehr oft zu mir gesagt, Gott sei Dank bist du schön, denn deinen Charakter kann niemand lieben. Ich war stets zu laut, zu frech, zu rebellisch, zu wild, niemals bereit, mich anzupassen. Da halfen keine Strafen, kein Anschreien, keine Schläge, kein Schweigen. Gott sei Dank bist du so schön, denn deinen Charakter kann niemand lieben. Was macht so ein Satz mit einem kleinen Mädchen, das geliebt werden will, gesehen werden will, gehört, beschützt, umarmt, gestreichelt? Du ahnst es vielleicht. Es gibt zwei Wege. Entweder lernt dieses Mädchen sich anzupassen und wird für sein Umfeld endlich liebenswert. Oder es geht, so wie es in meinem Fall war, in die andere Richtung. Dieses Mädchen wird noch wilder, noch lauter, noch präsenter, noch rebellischer und bekommt damit noch weniger von dem, was es braucht, nämlich noch weniger Liebe. Meine Großmutter, die mich aufgezogen hat, war meist überfordert mit diesem wilden Mädchen. Sie hat versucht, mich zu brechen und oft zu mir gesagt, jeder Strauch ist zu biegen, aber dich müsste man verbrennen. Diese Sätze sitzen bis heute in mir. Nicht jeden Tag, aber an manchen Tagen. Wenn das Licht bestimmt fällt, wenn jemand mich anschaut, ohne etwas zu sagen, wenn ich einmal wieder zu laut bin, zu direkt und die Stille danach zu lang wird, dann sind sie wieder da, ganz leise, als wären sie nie weg gewesen. Gott sei Dank bist du so schön, denn deinen Charakter kann niemand lieben. Jeder Strauch ist zu biegen, aber dich. Dich müsste man verbrennen. Ein Kind, das solche Sätze hört, macht etwas ganz Logisches. Es fängt an, die Mimik der Erwachsenen zu lesen. Es schaut, wann die Augenbraue zuckt, wann der Atem kürzer wird, wann das Lächeln so fest ist, wann es mit einem bösen Blick bestraft wird. Es lernt, aus jedem kleinen Zeichen abzulesen, ob die Liebe heute gerade noch da ist oder eben nicht. Und dieses Kind wird groß und sitzt irgendwann im Café und spürt eine Hand auf der eigenen Hand. Und die Hand zuckt zurück, weil das Kind in ihr nicht gelernt hat, dass Nähe sicher ist. Dass Menschen diese Angst so unterschiedlich leben, ist keine neue Beobachtung. Die Bindungsforschung begleitet uns seit Jahrzehnten. John Bowlby, britischer Kinderarzt, hat 1969 zum ersten Mal beschrieben, was in uns passiert, wenn frühe Nähe nicht sicher war. Seine Kollegin Mary Answorth hat das wenige Jahre später in der sogenannten Strange Situation an kleinen Kindern sichtbar gemacht. Und Cindy Hassan und Philip Schaber haben 1987 gezeigt, dass dieselben frühen Muster bis in unsere Liebesbeziehungen hineinreichen. Das sind keine Meinungen, das sind Jahrzehnte von Studien. In der Coaching-Literatur findet sich das, was diese Forscher beschrieben haben, oft in einfacheren Bildern wieder. Stephanie Stahl spricht vom Schattenkind, von dem Teil in uns, der die alten Sätze, die alten Bilder, die alten Ängste mit sich trägt. Der Teil, der im Café zurückzuckt. Ich möchte dich jetzt einladen, einen Moment ganz bei dir selbst zu sein. Denk an eine Beziehung, die dir nahe ist. Eine Liebesbeziehung, eine Freundschaft, eine Familienbeziehung. Gibt es dort einen Punkt, an dem Nähe dir eng wird? Eine bestimmte Geste, die etwas in dir auslöst. Eine Umarmung vielleicht, die du nicht willst. Einen bestimmten Blick, vor dem du den Kopf wegdrehst. Ein Gefühl von Beschämung vielleicht. Oder Schuld. Wenn du jetzt etwas in dir spürst, vielleicht ein Ziehen in der Brust, einen Kloß im Hals, Schultern, die schwerer werden, dann bleib kurz bei diesem Gefühl. Halte es aus. Nimm es an. Es gehört zu dir. Schon ganz lange. Denn Gefühle wollen nur eines. Sie wollen gefühlt werden. Geh, fühle. Geh hin und fühle. Du musst nichts tun. Nur hinspüren. Zulassen. Das, was du da spürst, ist nicht dein Versagen. Es ist deine Geschichte, die mit dir spricht und die sich fühlbar macht. Und mach dir bewusst, die Angst vor der Liebe kommt nicht aus dem Nichts. Sie ist kein Charakterfehler. Sie ist keine Schwäche. Sie ist kein Zeichen dafür, dass du für Beziehungen ungeeignet wärst. Sie ist eine Spur. Die Spur von Menschen, die einmal nicht da waren, als du sie gebraucht hättest. Die Spur von Sätzen, die in dir zu einer inneren Wahrheit über dich selbst geworden sind. Die Spur von Blicken, die dich etwas haben spüren lassen, das du nie hättest spüren dürfen. Die Spur in dir, die dich irgendwann zu der Gewissheit führte, du bist nicht richtig, so wie du bist. Und das Gute daran ist, dass eine Spur eben nicht das ganze Bild ist. Es ist nur ein Teil davon. Daneben ist Platz für alles andere. In der nächsten Folge gehen wir eine Schicht tiefer. In das Resultat der Angst vor der Liebe, über die wir heute gesprochen haben. Dann geht es um die Angst, nicht liebenswert zu sein. Schlichtweg es nicht wert zu sein, geliebt zu werden. Denn da kommt die Angst vor der Liebe her. Um den alten Satz, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Und um die Frage, wie wir diesem Satz seine Kraft, seine Bedeutung, seine Macht, seine hässliche Fratze nehmen können. Wir bleiben zusammen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, mit mir in meinem Fühlraum. Danke, dass du heute wieder mit mir warst.